Ein neues Jahr hat begonnen. Wir sind am 10. Tag dieses neuen Jahres. Und so ein Neustart ist ja immer eine gute Gelegenheit, auch mal so ein bisschen Bilanz zu ziehen und zu schauen, wie war die Vergangenheit gewesen und was ist mir eigentlich wichtig für die Zukunft? Bin ich noch auf dem richtigen Weg eigentlich? Gibt es einen Bereich, wo ich Veränderung brauche, wo sich etwas verändern sollte? Bin ich noch auf das Wesentliche orientiert oder bin ich vielleicht ja in die Nebensächlichkeiten verfangen? Bilanz zu ziehen und sich auf das Wesentliche auszurichten, sich darauf wieder zu konzentrieren, diesem wichtigsten Ziel näher zu kommen, darum soll es auch bei uns in der Gemeinde so in diesen ersten Wochen des Jahres gehen. Wir wollen uns in diesen ersten Wochen von 2021 nochmal so auf die Grundlagen, auf die Basics konzentrieren. Worum geht es eigentlich im Kern des christlichen Glaubens? Was macht es aus? Das Evangelium. Was heißt es, als Christ zu leben? Darüber wollen wir nachdenken. Wir haben eben in der Lesung aus Apostelgeschichte 17 von einer Gemeinde gehört, der Gemeinde in Thessalonich, die unter schwierigen Umständen entstanden ist. Paulus und Silas, sie kamen dorthin als Missionare in diese große Handelsstadt und es gab eine jüdische Synagoge dort und eben entsprechend auch viele Juden in dieser Stadt. Und die beiden Missionare, sie gingen dann, so nach der Gewohnheit, so war das üblich bei Paulus, gingen sie dorthin in die Versammlung und sie predigten den Menschen von Jesus. Und tatsächlich, wir haben es gehört, Menschen kommen zum Glauben. Damals wie heute ist das immer ein großes Wunder, wenn Menschen tatsächlich zum lebendigen Glauben kommen. Damals in Thessalonich waren es in besonderem Maße auch diese sogenannten Gottesfürchtigen, also Heiden, die dem Judentum nahestanden, die sich dafür interessierten. Sie stellten eine große Gruppe und auch Frauen, so haben wir gehört. Aber nicht alle sind begeistert. Es gibt sogar heftigen Widerstand dort in der Stadt. Zahlreiche Juden werden richtig böse und sie zetteln einen Aufruhr an, verklagen Paulus und Silas und die beiden können dann gerade noch so aus der Stadt entkommen. Und so steht sie nun da. Diese kleine, junge Gemeinde von Thessalonich. Gerade mal 3 Wochen hatten Paulus und Silas in dieser Stadt gewirkt. Und alle, die zu dieser Gemeinde gehörten, sie alle waren gerade erst vor wenigen Tagen Christen geworden. Und jetzt waren sie auf sich allein gestellt. Und das auch noch in dieser schwierigen Situation, in der es, ja, wie gesagt, einige einflussreiche Leute in dieser Stadt gab, die ihnen feindlich gesinnt waren, die überhaupt nicht es gut fanden, dass es dort eine solche Gemeinde gab. Wie würde es weitergehen für diese jungen Christen? Würde diese Gemeinde überhaupt überleben? Oder würde diese Gemeinschaft so schnell, wie sie entstanden war, so schnell auch wieder verschwinden? Würden die Geschwister vielleicht, ja jetzt, wo Paulus und Silas nicht mehr da waren, wie die aufgescheuchten Hühner auseinanderlaufen? Paulus, er schreibt nur kurze Zeit nach seiner Abreise an diese Gemeinde einen Brief. Er schreibt den 1. Thessalonicher Brief. Und er behandelt in diesem Schreiben eine ganze Reihe so grundlegender Themen. Es geht um Fragen, die für junge Christen ganz wichtig sind. Es geht um diese Basics. Es geht um diese Grundlagen des Glaubens, die immer wichtig bleiben, auch für diejenigen, die schon lange Jesus nachfolgen. Es geht um den Kern, es geht um das Wesentliche, um das, was im Mittelpunkt stehen sollte. Und so ist es kein Wunder, dass Paulus in diesem Brief an die Thessalonicher als erstes Thema das Wort Gottes behandelt. Gottes Wort ist das Fundament des Glaubens. Genauso wie bei einem Hausbau das Wichtigste für die Stabilität des Gebäudes ein ordentliches Fundament ist, so ist Gottes Wort das Wichtigste für die Stabilität unseres Glaubenslebens. Das Fundament eines Hauses ist vielleicht nicht das, was zuerst ins Blickfeld gerät, wenn man ein Haus sieht. Und doch, über kurz oder lang, kommt es auf das Fundament an. Nicht so sehr auf die Farbe der Fassade oder vielleicht sogar auf die Inneneinrichtung. Nein, es geht ums Fundament. Und genauso ist es auch bei unserem Glauben. Da gibt es eine ganze Reihe wichtiger, schöner, interessanter Themen, über die man mal so nachdenken kann. Aber über kurz oder lang kommt es auf die Grundlage an, auf das Fundament, dass wir da stabilen Grund haben. Wenn unser Glaube so beständig und fest sein soll, dann ist es entscheidend, wie wir hier gegründet, verwurzelt sind. Deshalb ist dieses Thema so wichtig. Und darum steht dieses Thema auch am Anfang. Gottes Wort, worauf Christen gegründet sind. Ich lese uns jetzt als Predigtext 1. Thessalonicher 1, die Verse 1 bis 10. Das ist auch das ganze Kapitel. 1. Thessalonicher 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Silvanus, das ist ein anderer Name für Silas, ist der gleiche Mann. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Wie Gott sich seines Wortes bedient, das ist das Erste, was wir hier sehen können, wie Gott sich seines Wortes bedient. Paulus, er ist in diesen ersten Versen, ja, ausgesprochen dankbar für Gottes Wirken an den Thessalonichern. Ne? Vers 2 und 3 wird das sehr deutlich. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung. Paulus ist dankbar, dass diese frisch bekehrten Menschen, dass sie einen echten Glauben haben. Dass sie echten Glauben haben. Ja, das ist die Basis ihres neuen Lebens. Ihr Verhältnis zu Gott hat sich fundamental geändert. Paulus ist auch dankbar dafür, dass sich dieser Glaube bereits in ihrem Leben auswirkt. Das ist das, wenn er davon spricht, ja, von ihrer Arbeit in der Liebe. Da meint er, dass sich ihr Glaube auswirkt in einem schon veränderten Verhalten, in einem veränderten Verhalten dem Nächsten gegenüber. Der Glaube an Christus hat Folgen bei ihnen. Und Paulus ist dankbar, dass die Thessalonicher in allem auf Christus und seine Wiederkunft vertrauen, darauf ausgerichtet sind und das so in Geduld festhalten, diese Hoffnung festhalten. Wir können uns vorstellen, wie Paulus sich freut, wie er von Dankbarkeit ergriffen ist, wenn er an die Thessalonicher denkt. Weil es so schön ist, wenn ein Dienst für Gott solche Frucht trägt. Wie hier. Aber warum eigentlich? Woher kommt das denn? Wie konnte sich Paulus eigentlich sicher sein, dass diese schöne, diese gute Entwicklung, die er bei den Thessalonichern so nach einigen Wochen feststellen konnte, wie konnte er sicher sein, dass diese gute Entwicklung von Dauer ist? Dass das mehr ist als ein Strohfeuer, dass sich wirklich bei ihnen was getan hat. Er schreibt: Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Und jetzt kommt die Begründung. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Also, warum kann er sich so sicher sein, dass hier sich etwas wirklich getan hat? Dass das mehr ist als ein Strohfeuer, mehr als die erste Begeisterung? Weil Paulus weiß, dass Gott durch sein Wort hier gewirkt hat. Gottes Wirken an Menschen geschieht ja nicht irgendwie. Es geschieht ja nicht irgendwie, sondern Gott bindet sich an die Verkündigung seines Wortes. Er bindet sein Wirken an die Verkündigung seines Wortes. Dort, wo sein Wort weitergegeben wird, dort, wo sein Wort bezeugt und gelehrt wird, dort wirkt Gott selbst in Kraft, im Heiligen Geist. Wir können es auch anders mal aufziehen, um das mal ein bisschen deutlicher zu machen, das Gegenteil sagen. Gottes Wirken entsteht nicht dort, wo man mit Gefühlsduselei die Menschen emotional zu manipulieren versucht. Gottes Wort geschieht auch nicht durch die geschickten Überredungskünste eines guten Redners. Gottes Wirken ist auch nicht gleichzusetzen mit einer Gruppendynamik, die unter Menschen so entstehen kann, die andere Menschen dann mitreißt. Nein, Gott bedient sich seines Wortes, um an Menschen zu wirken. Wo Gottes Wort bezeugt wird, wo Gottes Wort weitergegeben wird, verkündigt wird, wirkt Gott in Kraft und im Heiligen Geist. Na, wir sehen hier den Hammer. Dort wirkt Gott in Kraft und im Heiligen Geist. Das heißt dann also, wollen wir Wachstum im Glauben sehen? Wollen wir Bekehrungen erleben? Bei unseren Kindern vielleicht, bei Außenstehenden, bei wem auch immer, dann müssen wir auf Gottes Wort bauen. Denn Gott bedient sich seines Wortes, um an Menschen zu wirken. Wenn wir das erleben wollen, dann brauchen wir Gottes Wort im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt zum Beispiel der Jugendarbeit. Im Mittelpunkt auch in anderen Gruppen. Dann müssen wir Gottes Wort weitergeben an unsere Kinder. Dann müssen wir Gottes Wort weitergeben auch an andere Personen, an unseren Nächsten. Natürlich auf eine gute Art und Weise, auf eine liebevolle, auf eine kreative Art und Weise. Nicht einfach das gedankenlos den Menschen vor den Latz knallen. Das ist nicht, was ich meine. Aber Gott bedient sich seines Wortes, um an Menschen zu wirken. Und wenn sein Wort nicht das Fundament ist, nicht die Grundlage ist, dann werden wir nicht mehr als ein Strohfeuer sehen. Dann werden wir keine bleibende Frucht sehen. Da gab es mal eine Gemeinde, eine große Gemeinde, eine finanzkräftige Gemeinde mit Tradition, mit tollen Räumlichkeiten. Vielleicht kennt ihr solche Gemeinden. Allerdings nur ergraute Häupter, soweit das Auge blickt, eben von der Tradition zehrend, so gut wie keine Jugend. Und die Gemeindeleitung, die hat das Problem gesehen und die haben sich Gedanken gemacht und die haben dann beschlossen, wir stellen einen Jugendpastor ein. Das macht man dann ja so. Dann der Jugendpastor, er kam, ein cooler Typ, der auch bei den Jugendlichen gut ankam. Und er war motiviert und er stürzte sich rein, voller Elan und mit viel Kreativität in seine Aufgabe. Abwechslungsreiche Events, tolle Freizeiten, professionelle Jugendgottesdienste, immer Action. Es war immer was los für die jungen Leute. Und tatsächlich, es kamen mehr Jugendliche. Es kamen mehr Jugendliche und die Jugendgruppe wuchs und wurde größer. Und es ging einige Jahre so. Und irgendwann hat der Jugendpastor gesagt, ich verlasse jetzt die Gemeinde. Und er hat sich einer anderen Aufgabe gewidmet. Kurze Zeit später war nicht mehr viel übrig von dieser Jugendarbeit. Manche Jugendliche hatten die Gemeinde gewechselt, viele andere hatten das Interesse an Gemeinde und Glaube ganz verloren. Der Punkt ist, wir können mit viel Anstrengung, wir können mit viel Einsatz, wir können mit viel Elan etwas auf die Beine stellen. Eine ganze Menge vielleicht auf die Beine stellen. Und gerade wenn wir begabt sind und wenn wir uns auch noch anstrengen und uns richtig reinhauen, dann können wir so ein kräftiges Strohfeuer erzeugen, ne, was hoch in die Lüfte brennt, ne, was weit zu sehen ist und was viele beeindruckt. Aber was auch schnell wieder verlischt. Ein Strohfeuer, das lässt sich entzünden, mit Einsatz, mit Kreativität, mit Ausdauer. Aber echte Bekehrung, wirkliche Veränderung bei Menschen, dazu braucht es Gottes Wort. Damit Geistliches geschieht, dafür braucht es Gottes Wort. Dafür braucht es auch Geistliches. Denn Gott, so hat er gesagt, er bedient sich seines Wortes. Wo sein Wort bezeugt und verkündigt wird, wird Gott in Kraft und mit dem Heiligen Geist an Menschen auch wirken. Ne, Jeremia 23, Vers 29. Ich, der Herr, sage euch, mein Wort ist wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke schlägt. Mein Wort ist wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke schlägt. Dieser Vers, er steht auf meinem Schreibtisch, ne? Und ich werde diesen Hammer mit diesem Vers auch wieder dahinstellen, weil er mich an das Wichtigste erinnert, weil er mich an das erinnert, an das wir uns alle auch erinnern müssen, dass Gottes Wort die Hauptsache ist und die Hauptsache auch bleiben muss. Und alles andere, dieses ganze Drumherum, dieses ganze andere, das ist Beiwerk, das ist gute Ergänzung, aber auf Gottes Wort kommt es an. In der Gemeinde, in der Erziehung unserer Kinder oder wenn wir anderen unseren Glauben weitergeben wollen, weil Gott sich seines Wortes bedient, um in Kraft und um im Heiligen Geist an Menschen zu wirken. Ein zweiter Gedanke, welche Wirkung Gottes Wort entfaltet. Welche Wirkung Gottes Wort entfaltet. Paulus beschreibt in großer Dankbarkeit an, welche Wirkung dieses Wort bei den Thessalonichern entfaltet hatte. Er führt das dann aus, Vers 7 zum Beispiel, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Muss man sich mal vorstellen, was er hier eigentlich schreibt. Er schreibt ja an eine junge Gemeinde, die gab es ein paar Monate, nicht länger. Sie war aber auch nicht groß, an eine junge kleine Gemeinde, ein paar Monate alt, und er schreibt: Ihr, liebe Christen in Thessalonich, ihr seid zum ermutigenden Beispiel für andere Christen geworden, und das nicht nur in eurer Stadt, auch nicht nur in der nächsten Nachbarstadt oder in der übernächsten Nachbarstadt, sondern in einer ganzen Region, in einer ganzen großen Region hat man die erfreuliche Geschichte von euch gehört und weitererzählt. So nach dem Motto: Hast du schon gehört? Von dieser neu entstandenen Gemeinde in Thessalonich, die haben es so schwer. Und sie bleiben trotzdem so treu dran an Jesus. Das hat sich ausgebreitet wie ein Lauffeuer, die Nachricht von diesen Christen. Und es hat andere Geschwister motiviert und ermutigt. Das war das Erste. Und dann ist noch etwas Zweites hier positiv hervorzuheben, Vers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gottes Gott bekannt geworden. Paulus meint natürlich jetzt nicht wörtlich an allen Orten bis zum Nordpol und Südpol, nein, aber an allen Orten so im, ja, weiteren, in der weiteren Umgebung. Also sie haben Gottes Wort weitergetragen, nicht nur in die Nachbarorte, sondern hinein in die ganze Gegend. Ganz erstaunlich, was Paulus hier schreibt über diese junge Gemeinde in Thessalonich. Ein wunderbares Lob für so eine junge Gemeinde. Gottes Wort hat sie in Bewegung versetzt. Sie haben nicht auf die Schwierigkeiten gestarrt, die sie ja hatten, ne? Da gab es viele Schwierigkeiten. Sie haben nicht gesagt, oh, wir werden jetzt hier verfolgt, wir haben Kämpfe zu bestreiten, wir müssen uns erstmal auseinandersetzen mit den Mächtigen dieser Stadt und wir warten mal ab, wir verhalten uns ruhig und wenn sich die Wogen vielleicht geglättet haben in 2, 3, 5 Jahren, dann können wir vielleicht auch mal selber aktiv werden. Nein, sie haben sich voller Dynamik von Gott gebrauchen lassen. Das ist die Wirkung gewesen, die Gottes Wort bei dieser kleinen, jungen Gemeinde entfaltet hat. Erstaunlich. Wenn man das so liest und darüber nachdenkt, ja, dann kommt mir so in den Sinn, wie schön wäre es doch, liebe Geschwister, wenn man ähnliches Positives auch über uns sagen könnte, über unsere Gemeinde. Diese Gemeinde in Borken. Ja, es ist nur eine kleine Gemeinde. Ja, sie sind im Münsterland. Das ist nicht so leicht. Aber sie sind treu mit Jesus unterwegs. Sie machen das Beste aus ihren Möglichkeiten, auch wenn die Räumlichkeiten beengt sind. Jeder versucht, seinen Teil beizutragen. Die Gemeinschaft ist aufrichtig und herzlich. Sie stellen Jesus an die erste Stelle. Das wäre doch schön, wenn man so etwas über uns sagen könnte. Oder vielleicht auch so, ja, die Gemeinde in Borken, auch sie haben es nicht so leicht in dieser besonderen Corona-Zeit. Und doch versuchen diese Geschwister auch in diesen Zeiten anderen Menschen die gute Nachricht weiterzugeben. So schwierig das auch ist und so viele Hindernisse auch da sind. Wäre es nicht schön, wenn man so etwas oder ähnliches Positives auch über unsere Gemeinde, über diese Gemeinde hier sagen könnte? Über unsere Gemeinde, die sicherlich nicht groß ist, die sicherlich nicht ausgesprochen finanzkräftig ist oder besonders angesehen. Aber alles das war die Gemeinde in Thessalonich, über die Paulus hier so überschwängliche Worte verliert, auch nicht. Nein, sie waren wahrscheinlich selbst von unseren Umständen noch weit entfernt. Man kann sich jetzt ja fragen, warum hat Gottes Wort bei den Thessalonichern diese beeindruckende Wirkung hervorgerufen? Warum hat es diese große Wirkung bei den Thessalonichern entfaltet? Warum ist dort unter wirklich schlechten äußeren Voraussetzungen dermaßen viel Frucht entstanden? Warum? Worin liegt das? Was ist hier der Schlüssel? Was ist der Schlüssel? Auch für uns und unsere Gemeinde. Wir finden hier den Schlüssel, da bin ich überzeugt. Paulus sagt es uns, Vers 6, da zeigt er es uns. Er schreibt, und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen, in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Und habt das Wort aufgenommen, in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Wie haben sie das Wort aufgenommen? In Freuden und im Heiligen Geist. In Freuden und im Heiligen Geist. Sie waren also offen für das Wort. Sie waren positiv gestimmt. Sie waren erwartungsvoll dem Wort gegenüber. Es ist diese innere Haltung, die den Unterschied macht. Es ist diese innere Haltung dem Wort Gottes gegenüber, die entscheidend ist. Diese innere Haltung ist die Voraussetzung, dass Gottes Wort seine ganze lebensverändernde Kraft bei uns entfalten kann. Mit dieser inneren Haltung verändert dieses Wort Gottes, das ja in seiner Macht die Welt erschaffen hat. Es hat ja wirklich Kraft. Mit dieser inneren Haltung verändert es auch dich und mich. Und uns. Die Frage ist also, in welcher inneren Haltung nimmst du Gottes Wort auf? In welcher inneren Haltung nimmst du Gottes Wort auf? Wie gehst du daran, wenn du die Bibel liest, beispielsweise? Wenn du eine Predigt hörst? Welche innere Erwartung hast du? Hast du überhaupt eine Erwartung? Oder willst du eine Pflicht erfüllen? Freust du dich darauf? Hast du Verlangen danach? Oder willst du es abhaken, weil dir im Kopf schon die nächsten Punkte kommen, die du danach auch noch zu erledigen hast? Es ist manchmal nicht so ganz leicht, mit dieser offenen, mit dieser erwartungsvollen Haltung an Gottes Wort ranzugehen. Das weiß ich wohl. Wir sind nicht konzentriert. Anderes geht uns durch den Kopf. Es gibt Ablenkung. Wir sind vielleicht auch manchmal einfach nur müde und so weiter. Mir hilft es beim Bibellesen zum Beispiel schon auf das Äußere zu achten, auf das ganze äußere Umfeld zu achten. Mich richtig hinzusetzen, ne, an einen Tisch mit Stuhl, an einen möglichst aufgeräumten Tisch, wo nicht so viel rumliegt. Eine Bibel aufzuschlagen, also ich meine so eine richtige Bibel zum Anfassen, ne? Nicht das Handy zu nehmen und die Bibel da, wo dann noch 5 andere Apps aufploppen parallel. Überhaupt das Handy wegzulegen, keine Musik zu hören, keinen Bildschirm anzuhaben. Und ich fange dann an, denn auch ein Pastor ist ja nicht von sich aus immer in der richtigen Stimmung, Bibel zu lesen. Ich fange dann auch gerne an mit so einem kurzen Gebet. Ungefähr so: Herr, ich möchte jetzt die Bibel lesen, ich möchte dein Wort lesen. Hilf mir dabei. Öffne mein Herz. Mach mich aufnahmebereit, nimm die ganzen Ablenkungen weg aus meinem Kopf. Und danke, dass ich überhaupt dein Wort habe, dass ich es lesen kann. Und manchmal sage ich auch noch mir selbst, das muss ich mir dann so in Erinnerung rufen, muss ich mir dann sagen, ich lese jetzt das Wort Gottes gleich. Nicht die Tageszeitung, nicht irgendein Buch. Ich lese das Wort desjenigen, der die Welt und der mich erschaffen hat. Ich lese, was er uns Menschen sagen möchte. Und dann geht's los. Und dann geht es schon ein Stück weit bewusster los, als wenn es sonst so losgegangen wäre. Die Ablenkungen sind weniger und ich bin mehr konzentriert auf das, was für den Moment wichtig ist. Du kannst natürlich alternativ auch ein Lied singen. Dich so auf Gottes Wort ausrichten. Am besten ein Lied, das den besonderen Wert von Gottes Wort zum Inhalt hat. Hauptsache ist jedenfalls, dass wir das Wort Gottes mit Freuden und im Heiligen Geist ja mit einer Erwartung und Offenheit aufnehmen. Diese innere Haltung, sie muss stimmen. Na, es ist wie bei einem Auto im Grunde. Du kannst ein Auto haben mit einem starken Motor, 200 PS oder keine Ahnung, vielleicht ja auch noch mehr. Und du kannst mit ganzer Kraft auf das Gaspedal treten. Aber das Auto wird sich nicht einen Meter bewegen, wenn du nicht vorher einen Gang eingelegt hast. Du musst den Gang einlegen, sonst passiert nichts. Und so ist es auch mit der Bibel, mit Gottes Wort. Wir haben hier, ja, dieses Wort mit Kraft haben wir sozusagen in Händen. Wir haben es zur Verfügung. Das Wort, das diese Welt erschaffen hat. Das Wort, von dem Gott sagt, es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Aber wenn wir nicht in der richtigen inneren Haltung daran gehen, dann kann es seine Wirkung nicht entfalten. Dann ist es wie ein Auto mit 200 PS ohne eingelegten Gang. Da passiert gar nichts. Aber wenn unsere innere Haltung stimmt, dann wird Gottes Wort seine Wirkung entfalten, dann wird Gottes Wort seine ganze Kraft entfalten, dann wird es uns verändern, dich und mich und uns insgesamt, ganz bestimmt. Und dann wird man auch über die Gemeinde in Borken Positives sagen können, trotz mancher Umstände, die nicht optimal sind, trotz mancher Hindernisse, trotz mancher Schwierigkeiten, mit denen wir leben müssen. Weil Gottes Kraft sich dann bei uns durch sein Wort entfaltet. Weil Gottes Kraft seine Wirkung durch sein Wort bei uns entfaltet. Als letztes, einen dritten Punkt, ein kürzerer Punkt ist das eigentlich. Wir wollen noch darauf schauen, welche Orientierung Gottes Wort uns schenkt. Vers 10 ist das im Grunde, der letzte Vers. Paulus formuliert hier nämlich 2 Punkte nochmal, die uns helfen, auf das so ausgerichtet zu sein, was wirklich wichtig ist. 2 Punkte, die uns die richtige Orientierung geben. Es heißt in Vers 10, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, auf Jesus, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Orientierung 1 an dieser Stelle, Die Welt ist nur vorläufig. Eigentlich warten wir auf die Wiederkunft unseres Herrn. Diese Welt, in der wir leben, der Alltag, der dich beschäftigt, der Alltag mit deinen Sorgen vielleicht, die du hast um deine Arbeit oder um unsere Gesellschaft, mit deiner Verantwortung für dein Haus oder deine Familie und all das andere, was da sonst noch dazugehört, alles das ist nicht das Wichtigste. Alle diese Dinge müssen wir relativieren. Unsere Ängste und Befürchtungen, unsere Unsicherheiten, alles das gehört relativiert. Jesus kommt wieder. Es ist nur vorläufig, diese Welt. Das zu wissen, gibt Trost. Darauf zu vertrauen, gibt Halt. Und es gibt auch so eine gewisse Entspanntheit in dieser doch sehr unruhigen Welt. Ja? Orientierung 1. Diese Welt ist nur vorläufig. Und dann Orientierung 2, was wirklich zählt. Es gibt etwas, was wirklich zählt. Da ist etwas, was wirklich zählt, was auch jetzt schon sehr bedeutsam ist. Das Stichwort in diesem Vers ist Zorn. Zorn. Paulus macht deutlich, warum es so wichtig ist, so entscheidend ist, zu Jesus Christus zu gehören. Weil Jesus Christus uns rettet vor Gottes gerechtem und heiligem Zorn. Zu ihm zu gehören, unter seinem Schutzschirm so geborgen zu sein, das ist das Wichtigste überhaupt. Darauf kommt es ganz entscheidend an. Das ist auch die Frage, über die man sich wirklich Sorgen machen sollte. Stehe ich unter diesem Schutzschirm? Bin ich unter seinem Schutz? Und wie ist es mit meinen Nächsten? Mit meinen Angehörigen, meinen Freunden? Stehen sie auch unter diesem Schutzschirm? Wie wir es im Johannesevangelium lesen, Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Was ist mit diesem Schutzschirm? Sind wir da drunter? Das ist, was wirklich zählt. Das ist, was wirklich bedeutsam ist. Also Gottes Wort schenkt uns hier diese zweifache Orientierung. Es relativiert einerseits die Sorgen und die Themen dieser Welt, rückt sie wieder an den richtigen Platz. Das heißt nicht, dass das alles völlig egal ist, aber es ist nicht das Wichtigste. Und zweitens, es stellt das, was wirklich entscheidend ist, was wirklich wichtig ist, wieder in diesen Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Das sind diese zwei Dinge, die Gottes Wort immer wieder tut. Im Prinzip von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und darum, liebe Geschwister, ist es so wichtig, mit Gottes Wort auch zu leben, weil wir diese Orientierung immer wieder brauchen. Na, so wie wir ein Navigationsgerät während der ganzen Fahrt beachten, also hoffentlich, wenn wir den Weg nicht kennen, und nicht nur die ersten 3 Kilometer vielleicht, genauso müssen wir mit Gottes Wort unser ganzes Leben führen, tagtäglich, damit wir auf Kurs bleiben, damit wir die richtige Orientierung behalten. Es nützt ja noch lange nichts, wenn man den ersten Teil der Strecke richtig absolviert hat. Da kann man immer noch falsch abbiegen. Man muss bis zum Schluss auf diese Orientierung hören, damit man auch richtig ankommt. Deshalb brauchen wir Gottes Wort in unserem Leben Tag für Tag. Ein neues Jahr hat begonnen und ein neues Jahr ist ein guter Zeitpunkt für einen Neuanfang. Darum schau doch, wie du in diesem neuen Jahr 2021 Gottes Wort hineinnehmen kannst, integrieren kannst in dein Leben. Vielleicht kannst du jeden Tag ein Kapitel lesen aus der Bibel. Vielleicht kannst du dir ein gutes Andachtsbuch besorgen, das dir Gottes Wort erklärt. Oder vielleicht kannst du zumindest jeden Tag mit Losung und Gebet beginnen. Damit du ausgerichtet bleibst, damit du auf Kurs bleibst, damit du die richtige Orientierung behältst, die Gottes Wort uns schenkt. Denn Gottes Wort ist das, worauf Christen gegründet sind. Es sind nicht Emotionen, es sind nicht Traditionen, es sind nicht charismatische Leiter, es sind auch nicht große Gebäude. Alles das ist nicht entscheidend, sondern es ist das Wort Gottes. Das ist das Fundament. auf dem alles steht. Das Fundament, das wir brauchen, um standhaft zu sein. Gott bedient sich seines Wortes, um an Menschen zu wirken. Gottes Wort kann Kraft entfalten, sodass wir verändert werden, dass wir zum Vorbild werden. Und Gottes Wort schenkt die Orientierung, die es braucht, damit wir auf Kurs bleiben in diesem Leben. Gründen wir uns auf dieses Fundament des Wortes Gottes. Verwurzeln wir uns, um jetzt nochmal so ein anderes Bild zu gebrauchen, in diesem Wort. Verwurzeln wir uns darin, damit wir versorgt sind, damit wir etwas Gutes, Nährstoffe, etwas Nahrhaftes, Wasser, alles das ziehen können und zur Ehre Gottes wachsen und leben können. Amen.